Hallo und herzlich willkommen zum Rhodesian Ridgeback Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um diese fantastische Hunderasse dreht, um die Gesundheit und Forschung, aufregende Erlebnisse und wertvolle Tipps, die du effektiv im Alltag anwenden kannst. Ich bin Stefanie Müller, passionierte Forscherin und dein Partner in Fragen rund um den Ridgeback. Ich freue mich total, dass du da bist. Heute geht es um das Thema wichtige Untersuchung für den Rhodesian Ridgeback. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo und willkommen, liebe Hundefreunde. Heute geht es um wichtige Untersuchungen für den Rhodesian Ridgeback. Ich hatte in der letzten Episode bereits angekündigt, dass ich dafür eine eigene Episode benötige. Ich habe auch gemerkt, wow, das Thema ist echt umfangreich und es war nicht einfach, das alles in ein paar Minuten Podcast zu packen, sage ich jetzt mal. Aber wie immer könnt ihr mir eure Fragen stellen und ich kann da durchaus auch noch mal etwas tiefer eintauchen, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Das heißt, wir beleuchten heute Röntgenergebnisse bzw. Röntgenuntersuchungen im Allgemeinen. Was ist wirklich wichtig? Wir schauen uns genetische Analysen an und wir schauen auch auf den Charakter, denn auch ein großer Teil der Charaktereigenschaften ist erblich. Bevor wir anfangen, möchte ich aber gern eine Hörerfrage beantworten, die hier super reinpasst. Jemand fragte mich per E-Mail, Stefanie, woher weißt du das eigentlich alles? Ich finde das wirklich eine unglaublich tolle Frage, auch wenn sie ganz kurz und knapp gestellt wurde. Diese kleinen Geschichten und Erlebnisse möchte ich ab und zu mit in diesen Episoden unterbringen. Also nicht alles auf einmal, sondern immer so zwischendrin, wenn es auch genau reinpasst. Aber hier passt Folgendes sehr gut rein. Warum ich überhaupt irgendwann einmal gesagt habe, hey, mich interessieren diese Dinge, die passieren. Ich möchte es besser kontrollieren können. Ich möchte verstehen, wieso es passiert und möglichst Dinge auch verhindern wollen. Und damals, also 20 Jahre zurück, war das mit dem Thema Genetik und Untersuchung einfach noch nicht so weit fortgeschritten. Das muss man einfach so sagen. Und ich bin auch, wie ganz viele andere, da zu diesem Zeitpunkt ein Anfänger gewesen und hatte null Kenntnisse. Ja, das heißt, ich hatte Hundeerfahrung, ich habe schon immer Hunde gehabt und so weiter. Aber das Thema Hundezucht, da steigt man ein und springt halt tatsächlich einfach ins kalte Wasser. Man kann sich vorab super viel informieren, indem man Bücher liest. Und im Optimalfall hat man einen anderen Züchter an seiner Seite, der schon viele, viele Jahre Erfahrung hat. Das hatte ich damals auch. Da waren zwei Züchter, die weit über 20 Jahre Hunde züchteten. In dem Fall auch Rhodesian Ridgebacks. Und das hat mir sehr geholfen, denn ich konnte einfach den Hörer in die Hand nehmen, die Leute anrufen und meine Fragen stellen. Und es war so eine tolle Erfahrung, dass diese Fragen, die ich da hatte, einfach auch ganz easy, sag ich mal, beantwortet wurden. Da hat also keiner ein Konkurrenzdenken gehabt oder ähnliches. So, und trotzdem habe ich natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt meine erste Verpaarung geplant und wusste relativ schnell, welchen Deckrüden ich verwenden möchte. Diese Verpaarung war eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte. Also nicht die Verpaarung selbst, nicht der Deckakt selbst, sondern ich hatte in diesem A-Wurf, also mein allererster Wurf, sofort den Kontakt zum Dermoid-Sinus. Der Dermoid-Sinus beim Rhodesian Ridgeback, das ist eine Hautzyste. Die Hautzyste entsteht schon im Mutterleib und nicht später. Das heißt, der Welpe wird bereits mit diesem Problem geboren. Erst einmal relativ unsichtbar. Man braucht wirklich Kenntnisse, um das ertasten zu können. Und nach ein paar Wochen, also auf jeden Fall bevor die Welpen ausziehen, also zu ihren neuen Familien, muss diese Kontrolle gemacht worden sein. Also entweder kannst du es selbst super gut, zu diesem Zeitpunkt hatte ich da nicht so viel Erfahrung, habe es dann aber trotzdem selbst entdeckt, weil es relativ schnell auch super sichtbar war. Ein Welpe hatte 3 Dermoizinus im Nacken und 2 weitere hatten den Dermoizinus am Kopf oder auf dem Kopf, direkt an der Seite, wo die Ohren angesetzt sind. Das ist so eine typische Stelle. So, der Dermoizinus muss operativ entfernt werden und das regelt der Züchter, ja, und nicht der Käufer. Der Züchter muss einen völlig korrekten Welpen in seine Familie übergeben. Also korrekt, mit korrekt meine ich einen gesunden Hund vor allen Dingen. Und der Dermoizinus muss vorher operativ entfernt werden, was nur durch Ärzte gemacht werden soll, die wirklich Erfahrung haben. Nicht jeder Tierarzt kann diese Untersuchung erfolgreich durchführen und einen Dermoizinus erkennen und kann diesen dann auch gar nicht unbedingt super gut operieren, sondern könnte durchaus das Ganze auch noch verschlimmern, wenn er nicht alles von dieser Hautzyste entfernt. Das würde sich dann später extrem entzünden. Oder aber wenn andere Fehler, sag ich mal, gemacht werden aus Unerfahrenheit, was auch völlig okay ist. Denn ein Tierarzt muss nicht alles können. Und das müssen wir uns in so vielen Bereichen mal vor Augen halten. Denn ein Tierarzt muss sich immer dann auf etwas spezialisieren, also speziell damit befassen und Erfahrung sammeln, wenn er das auch als Fachgebiet zusätzlich anbieten möchte. Und es gibt Tierärzte, die wirklich super viel Erfahrung haben mit dieser Dermoizinus-OP. Okay, das heißt, ich hatte 9 Welpen und 3 hatten einen Dermoizinus. Das war ganz furchtbar. Ich habe gedacht, oh, wie viel Pech kann man bitte schön haben? Und es gab ja auch keinerlei Informationen, die mir geholfen hätten, das zu verhindern. Es gibt keinen Gentest, es gibt keine Datenbank oder Informationsseite, wo ich vorab prüfen kann, hey, wie sieht es denn eigentlich bei den Vorfahren aus? Gab es da Dermoizinus? Haben Geschwisterchen einen Dermoizinus gehabt? Und so weiter. Das heißt, diese 3 Welpen musste ich dann operieren lassen beim Tierarzt. Das ging alles super gut. Es muss etwas verheilen. Die Hunde haben ein tolles Leben gehabt und alles prima. Das ist ja nicht das Problem. Trotzdem war dieser Start echt nicht schön. So über die Jahre mit verschiedenen Würfen, Kombinationen, die man halt eben so macht, kommen einem auch andere Dinge entgegen. Der Dermoizinus, okay, das ist wirklich keine schöne Sache. Der Hund muss so klein, wie er da ist, zu dem Zeitpunkt schon eine OP über sich ergehen lassen. Das ist wirklich etwas, was nicht das Optimum darstellt. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge, die wir dann nicht durch eine Operation oder Ähnliches verhindern können. Und all diese Erlebnisse, wenn Hunde früh sterben, wenn Hunde plötzlich tot umfallen, Krebserkrankungen, Allergien. Man könnte wirklich das endlos ausweiten. Es ist klar, dass man nicht alles lösen kann. Aber das hat bei mir etwas in Gang gesetzt. Ich wollte erreichen, dass Informationen zur Gesundheit und Probleme, die in Würfen vorkommen, dass sowas einfach viel leichter zugänglich gemacht wird. Dass man irgendwo sich anmeldet, Informationen einsehen kann von verschiedenen Züchtern und so weiter. Also habe ich 2015 die Gesundheitsorganisation Ridgeback International gegründet. Durch ganz viele zufällige Umstände, durch das Treffen von einem alten Bekannten, der mich wiederum an eine ganz besondere Person gebracht hat, die dann letztendlich schon in der Basis mit so einer Datenbank beschäftigt war. Das hat ermöglicht, dass ich sofort auch diese Tools, diese Software, dieses Ganze, was man dafür braucht, an die Hand bekommen habe. Und wenn ich zurückdenke, ich habe als Kind, okay, da ging es um Pferdezucht, das interessiert mich auch sehr, bin auch ein Pferdemensch, aber damals habe ich schon in der Bibliothek so viele Bücher ausgeliehen, habe mir Ahnentafeln kopiert, habe Abstammungslinien gezeichnet und in Ordnern gesammelt, seitenweise. Das war alles von Hand. Also mit dieser Datenbank habe ich mir irgendwo auch einen Traum erfüllt, denn die Zucht und die Probleme, die auch mir entgegengekommen sind in dieser Zeit, haben einfach dazu geführt, dass ich mit einer ganz anderen Intention an diese Sache rangegangen bin. Das bedeutet, ich habe wirklich auch Probleme erlebt, ich habe Probleme mitgemacht und ich will nicht, dass Tiere leiden müssen durch Dinge, die man hätte verhindern können. Kurz gesagt haben mich die negativen Erlebnisse aus diesen ganzen Jahren so viel weitergebracht und auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Und mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, die Leute mitzunehmen in dieser ganzen Entwicklung, den Leuten diese Informationen zu übermitteln, um ganz vieles auch im Keim zu ersticken. So, die Untersuchungen, um die es jetzt heute geht, die werden wir nicht im Einzelnen benennen. Aber in den Shownotes werde ich euch Zertifikate des REJEP-Tests hinterlegen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast dann hört, könnt ihr euch parallel, wenn ihr nicht gerade beim Joggen seid oder auf dem Pferd sitzt oder mit den Hunden unterwegs, dann könnt ihr euch diese Zertifikate auf dem Computer, auf dem Handy öffnen, diesen Podcast hören und dann seht ihr auch genau, worüber ich berichte, worum es wirklich geht. Anfangen möchte ich mit dem Thema Röntgen und wie schon in der letzten Episode berichtet, hängt es davon ab, in welchem Verein ich bin, denn jeder Verein hat vorgefertigte Formulare und mit diesen Formularen, auf denen dann die Untersuchungen aufgeführt sind, die der Verein verlangt. Mit diesen Formularen stelle ich mich dann mit meinem Hund beim Tierarzt vor. Wenn ich also in einem Verein bin, der lediglich die Hüfte und die Ellbogen untersuchen lässt, dann fahre ich zum Tierarzt, mein Hund wird narkotisiert. Das ist schon eine schwierige emotionale Sache für ganz, ganz viele Menschen, denn es ist etwas, was man nicht tagtäglich macht und es hat ja auch alles immer ein Risiko. Welche Röntgenuntersuchungen gefordert werden, hängt natürlich auch wieder vom Verein ab. Das Formular, was man von seinem Verein erhält für diese Röntgenuntersuchung, ist unterschiedlich. Jeder Verein hat andere Auflagen. Aber so ein Röntgentermin, der sollte nur einmalig stattfinden, denn es ist vor allen Dingen ja auch eine Belastung fürs Tier und so eine Narkose sollte nicht unnötigerweise zwei- und dreimal durchgeführt werden, sondern es steht der Röntgentermin an und für den Röntgentermin habe ich dann im Optimalfall ein Formular, auf dem alle Röntgenuntersuchungen gefordert werden, die ich auch aktuell wirklich benötige. Dazu gehört, dass die Hüfte geröntgt wird, beide Ellbogen, die OCD in der Schulter überprüft wird, ist sie vorhanden, ja oder nein. Der komplette Rücken muss auf den Röntgenbildern abgebildet sein, um Spondylose und Übergangswirbel festzustellen, wenn sie denn da sind. Wenn der Verein unterschiedliche Auflagen hat, was die Zuchtauflagen angeht, dann ist es nicht so, dass immer alles grundsätzlich frei sein muss. Also HD0 und ED0 und so weiter. Ja? Es gibt aber auch Dinge, die müssen absolut frei sein. Da darf der Hund keinerlei Abweichung haben, denn sonst habe ich ein viel zu großes Risiko. Viele Krankheiten sind im Allgemeinen aber polygen und auch noch zusätzlich multifaktoriell. Polygen heißt, es sind mehrere Gene verantwortlich für das Entstehen einer Krankheit und multifaktoriell heißt, es sind verschiedene Umstände, die am Ende wirklich zum Ausbruch der Krankheit führen. Das macht es super schwierig. Bei der HD zum Beispiel ist es so, dass es nicht garantiert ist, dass wenn ich zwei HD-freie, also gesunde Hunde miteinander kombiniere, dass automatisch sämtliche Welpen auch gesund sind, sondern das ist etwas, was ich im Vorfeld definitiv überprüfen muss und im Optimalfall gehe ich mit freien Hunden in die Zucht, also verpaare zwei gesunde Hunde, um das Risiko niedrig zu halten. Multifaktoriell bedeutet, dass die Fütterung, der Umgang mit dem Hund und viele, viele andere Dinge dazu führen, dass so ein Hund trotzdem die Eltern absolut gesund sind. Ja, oder vielleicht sogar ist er selbst auch geröntgt worden, entwickelt aber später eine HD. Das kann natürlich durch Sport und Überbelastung, Trauma, durch sehr viele Dinge passieren. Aber als Züchter trage ich Verantwortung, was bedeutet, dass ich mit gesunden Hunden in der Zucht unterwegs sein muss. Also kläre ich doch alles ab. Es bedeutet ja auch nicht immer, dass alles absolut frei sein muss, denn wenn wir alles ausgrenzen, jede kleine Abweichung nicht erlauben, Träger von genetischen Krankheiten, nur die Träger, die ja selbst nicht krank sind, wenn wir die alle rausnehmen, dann wird der Genpool so klein und so schmal, dass wir ganz andere Probleme kreieren. Das ist also nicht sinnvoll, sondern der Kern der ganzen Geschichte ist, die Dinge müssen getestet werden. Ich muss das Ergebnis kennen. Es muss dann eben auch akzeptabel sein mit einer gewissen Auflage. Um ein Beispiel zu nennen, wenn ein Hund eine Ellbogendysplasie-Übergangsform hat, dann ist es Quatsch, wenn alle anderen Dinge, die untersucht wurden, top sind, diesen Hund aus der Zucht zu nehmen. Sondern wir müssen Hunde, die kleine Abweichungen haben, auch in der Zucht behalten, da wir sonst ein ganz anderes Problem kreieren, was wir dann nicht mehr unter Kontrolle haben. So, jetzt brauchen wir für all diese Dinge ja auch eine Datenbank und deswegen die Datenbank Ridgeback International. Unter anderem gibt es die dann auch für ganz viele andere Rassen, aber hier geht es jetzt um den Ridgeback und deswegen benenne ich eben nur die Ridgeback International Datenbank. Hier werden alle Informationen gesammelt, die sind immer öffentlich. Es gibt also nicht eine freie Entscheidung, die sagt, ja, ich möchte meine Daten nicht zeigen, weil sie sind ja nicht optimal und deswegen müssen sie unsichtbar gemacht werden. Diese Option gibt es hier nicht, sondern hier zählt Transparenz. Züchter, die bei Ridgeback International züchten, die hier angeschlossen sind, die stehen für Transparenz. Was bedeutet, dass es völlig in Ordnung ist, auch die Statistiken der Würfe zu präsentieren. Eben nicht nur zu zeigen, hier ist alles schön und alles toll, sondern es gibt auch typische Fehler in einem Wurf, die nicht immer unbedingt eine Krankheit bedeuten, sondern vielleicht auch einfach nur eine Rassestandardabweichung, die dann dazu führt, dass der Hund vielleicht in der Zucht nicht akzeptabel ist. Wenn er jetzt eine kleine Abweichung im Gebiss hat und dem Hund das weiterhin keine Probleme beschert, dann kann ich diesen Hund zwar nicht mehr in die Zucht nehmen, aber der hat ja seine Daseinsberechtigung. Der ist ja absolut gesund und alles ist in Ordnung. Also Ridgeback International steht vor allen Dingen für Transparenz, denn Leute müssen lernen, dass es eine zentrale Stelle gibt, wo ich diese Dinge nachschauen kann. Auch der Welpenkäufer kann so viel einfacher einen passenden Welpen finden. Einen Welpen, der wirklich dann auch den Anforderungen entspricht, wo alles gemacht wurde, wo alles kontrolliert wurde. Und wenn es nicht alles 100% frei und gesund und top ist, dann ist es aber bekannt, was bedeutet diese? Oder da gibt es eine Abweichung und diese Abweichung kenne ich aber. Ich kann also bewusst damit umgehen. Es geht immer um das Wissen und nicht so, wie es heutzutage grundsätzlich gemacht wird. Wenn etwas nicht fein ist und gut ist, dann muss ich es verstecken, verschwinden lassen oder viel schlimmer noch, Welpen, die in einem Wurf nicht korrekt sind, nicht dem Rassestandard entsprechen, wie zum Beispiel keinen Ritsch haben, einen Dermoidsinus haben, eine Knickrute. Da gibt es wirklich Züchter und ich schäme mich dafür, dass ich auch solche Züchter kenne. Diese Züchter töten diese Welpen, um ein ganz tolles Bild nach außen hin zu präsentieren. Schau, wie schön mein Wurf ist und ich habe keine Fehler und die Elterntiere vererben sich perfekt. Dass da aber Welpen verschwunden sind, das erfährt man ja dann überhaupt gar nicht. Okay, das kann man auch nicht immer alles kontrollieren, weil man sitzt nicht daneben. Aber ich finde, in dem Moment, wo solche Dinge praktiziert werden, da hört es für mich wirklich auf. Denn diese Hunde, die einen Dermoidsinus haben, Zahnfehler, eine Knickrute, kein Ritsch, die haben ein ganz normales Leben vor sich. Und die werden eine ganz tolle Zeit haben und eine Familie glücklich machen. Also da bin ich auch extrem enttäuscht, was so rundherum passiert. Und ich weiß, ich kann nicht alles verändern, aber ich kann zeigen, wie man es machen kann und dass es durchaus Möglichkeiten gibt. Nachdem ich dann alle Röntgenuntersuchungen absolviert habe, benötige ich für meinen Hund noch eine DNA-Analyse. Die Gentests, die man für den Rhodesian Ridgeback bekommen kann, sind als Einzeltests verfügbar oder als Pakete. Verschiedene Labore haben dann Pakete geschnürt, speziell für den Ridgeback, und diese Pakete enthalten dann die wichtigsten Dinge. Jetzt sind diese Einzeltests aber nur ein winziger Bruchteil von dem, was man eigentlich machen kann. Und deswegen ist mein absoluter Rat an jeden, der mehr über seinen Hund wissen möchte, also man muss nicht unbedingt Züchter sein, auch einfacher Hundebesitzer, der einfach sagt, ich möchte gern wissen, was ist in meinem Hund los, um frühzeitig zum Beispiel eingreifen zu können, wenn ich weiß, dass er ein Risiko für eine bestimmte Erkrankung trägt. So, und diese Pakete und Einzeltests, wenn ich einfach loslaufe und das absolviere, dann verstehe ich in dem Moment noch gar nicht, dass das nicht bedeutet, dass ich alles gemacht habe. Wahrscheinlich einige von euch kommen diesem Satz öfter entgegen, wenn man fragt, was hast du denn testen lassen? Und dann sagen die immer alle, alles. Und das ist immer ganz witzig, weil ich dann denke, okay, alles. Dann zeig doch mal, was du für Analysen durchführen lassen hast. Das betrifft auch das Röntgen. Grundsätzlich, wenn jemand durch Untersuchungen durch ist mit seinem Hund, sagt er, der hat alles, hab alles testen lassen. Weil natürlich da auch absolute Unwissenheit herrscht. Was ist denn alles? Was bedeutet das? Okay, es gibt ganz, ganz viele Krankheiten, die in diesen großen DNA-Analyse-Kompletttests durchgeführt werden, wo man denkt, ja, was soll ich damit, wofür brauche ich das? Aber die sind da nun mal enthalten. Und das hat vor allen Dingen den Vorteil, dass in dem Moment, wo sich zum Beispiel irgendwo eine Mutation auftut oder wo neue Dinge bekannt werden in einer Rasse, weil dann plötzlich diese Rasse auch von einer bereits bekannten Krankheit betroffen ist, dann habe ich diesen Test bereits durchführen lassen. Viel wichtiger dabei ist allerdings, dass die Roh-DNA, also die sogenannten SNPs, das komplette Genom, in einer Datenbank gespeichert wird. Hier bei uns, Richbeck International, liest diese kompletten Daten ein. Wir verwenden dafür ein sogenanntes Genom-Array. Das ist ein Chip, ein Analysechip, auf dem eine gewisse Anzahl Marker. Marker sind die Positionen innerhalb eines Gens, die dann für bestimmte Proteine kodieren. Und diese Marker sind, oder diese Arrays sind unterschiedlich groß, können also eine unterschiedliche Anzahl von Markern analysieren. Das bedeutet, ich kann einen sehr kleinen Chip verwenden und bekomme die wichtigsten Krankheiten, kann mit einem sehr, sehr kleinen Chip aber auch nicht alle zuchtrelevanten Analysen durchführen. Zum Beispiel die Berechnung des Inzuchtkoeffizienten, den ich erwarten werde in meinem Wurf. Ich kann auch nicht an Forschungen teilnehmen, weil der Chip viel zu wenige Marker enthält, die dann für Updates in der Zukunft eigentlich nötig sind. Wir verwenden ein Array mit 710.000 Markern, was uns wahnsinnig viele Möglichkeiten eröffnet, unter anderem alle Tools in der Datenbank, die viele von euch schon kennen, wie den Partnercheck, der eben den Inzuchtkoeffizienten berechnet, den ich erwarten kann in meinem Wurf, den durchschnittlichen Inzuchtwert. Ich kann, ohne überhaupt etwas zu wissen über Abstammung und ich habe zum Beispiel auch keine Ahnentafel, keinerlei Informationen über einen Hund, trotzdem ist es über die DNA absolut möglich und sogar noch viel deutlicher, auf Familiensuche zu gehen. Das heißt, so ein Hund wird getestet, in die Datenbank eingelesen und ich sehe sofort, zu welcher Familie er gehört und mit welchem Hund er verpaart werden kann, um den gesamten Genpool, die komplette Population wieder positiv zu beeinflussen. Ja, also diese vollständige Genomsequenzierung inklusive der Einlagerung, also der Speicherung dieser DNA, gibt uns maximale Möglichkeiten. Also jeder, der das macht, nimmt automatisch an der Forschung für den Rhodesian-Ridgeback teil, wird also Teil einer ganz großen und fantastischen Sache, die für alle essentiell ist. Also jeder profitiert am Ende von diesen Forschungsergebnissen. Die Zertifikate, die ich euch in den Shownotes hinterlegt habe, könnt ihr als Übersicht verwenden, damit ihr seht, was enthält denn eigentlich dieser Ridgeback-Test alles. Ridgeback steht übrigens für Ridgeback International Genetic Profile und gibt es schon viele, viele Jahre, wird auch ständig geupdatet. Also der Chip, der verwendet wird, wächst mit der Zeit und deswegen ist es auch sinnvoll, wenn Zuchthunde alle 2 Jahre ein Update absolvieren. Da erinnern wir die Leute dann aber auch dran. Auch noch wichtig zu erwähnen ist vor allen Dingen, dass wir immer eine Elternschaftsprüfung durchführen. Jeder Züchter hier bei uns muss seine Welpen DNA testen lassen. Das bedeutet, wir haben dann automatisch eine gesicherte Elternschaft. Die gesicherte Elternschaft ist auf der Ahnentafel eingetragen und sichtbar, dass sie überprüft wurde. Und nur wenn wir doch diese Elternschaftsüberprüfung lückenlos durchführen, auch Generationen zurück, dann macht ja auch am Ende das alles Sinn. Wenn ich also Röntgenergebnisse habe und ich möchte ein bisschen recherchieren, wo kommt eventuell irgendeine Problematik her oder auch in der Genetik, warum ist mein Hund Träger, woher kommt das eventuell, dann kann ich ja nur mit lückenloser Elternschaftsüberprüfung ganz sicher sagen, woher es kommt. Denn Ahnentafeln sind eben nicht immer korrekt. Und ganz viele Vereine, völlig egal, ob es FCI ist oder nicht FCI, sind da super weit entfernt von genau dieser Überprüfung, was ich nicht verstehen kann. Ich verstehe nicht, dass das überhaupt noch möglich ist, dass das sein darf. Ja, ich finde, das muss absolut verpflichtend sein, und zwar von höherer Instanz, dass eben diese Elternschaftsprüfung ein Standard wird. Und nur dann habe ich ja auch die Möglichkeit, gute Arbeit zu leisten. Etwas darauf achten muss man auch, wenn man sich andere Ahnentafeln anschaut, auf denen dann eine DNA-Information aufgeführt wurde, also DNA getestet oder sowas ähnliches. Das ist dann fast so, als könnte man meinen, da wäre eine Elternschaftsprüfung durchgeführt worden, aber leider sind dann nur die Eltern mit einem DNA-Profil ausgestattet, aber gar nicht die Welpen. Das ist so irreführend und auch unfair, weil das gar nicht so richtig ersichtlich ist. Die Züchter in anderen Vereinen werden also fast nie dazu verpflichtet, DNA von ihren Welpen abnehmen zu lassen, um genau sicherzustellen, ob dieser Hund auch wirklich von den Eltern ist. Aber in der Ahnentafel sieht das so aus, als hätte das oder wurde das durchgeführt. Ja, das sind dann auch noch mal so Kleinigkeiten, die man auch nicht wissen kann als Laie. So, jetzt merke ich, dass mir ein bisschen die Zeit wegläuft. Ich habe für euch eigentlich noch vorbereitet, das Verhaltenszertifikat zu besprechen, denn das ist für viele sicherlich ein ganz spannendes Thema, aber es würde sich auch lohnen, dafür einen kompletten Podcast zu machen. Das heißt, ich werde mich vorbereiten fürs nächste Mal und dann wird das Thema komplett Verhaltensgenetik sein und wie Verhalten überhaupt entsteht, was ist Hundeverhalten, wie kann ich das beeinflussen, wie beeinflusst das gesamte Umfeld eigentlich das Verhalten meines Hundes und natürlich mega interessant, was wird ihm schon in die Wiege gelegt. Die Marker, die spezielles Verhalten vorgeben, die also durch die Eltern geerbt werden, diese Marker kann ich ganz effektiv in meiner Zucht einsetzen. Ich kann also vorher schauen, ob zwei Hunde auch in der Basisgenetik gut zusammenpassen. Denn ein gut trainierter Hund, der ja schon einige Jahre bei seiner Familie lebt, der zeigt ja nicht mehr das Verhalten, was mal ursprünglich angelegt war in ihm. Denn wir haben ja durchaus einen mega positiven Einfluss auf unsere Hunde. Und diese Basisgene sind aber am Ende die, die auch vererbt werden. Denn nicht das, was er erlernt hat, vererbt er, sondern das, was als Genetik in dem Hund vorhanden ist. Und ich denke, dass wir da beim nächsten Mal auch wirklich einen kompletten Podcast füllen können. Also die Verhaltensgenetik ist ein spannendes Thema und das wird dann in der nächsten Episode besprochen. Also wie immer freue ich mich über euer Feedback, freue mich über eure Fragen. Schreibt mir, wenn ihr sagt, ich benötige da mehr Informationen, ich möchte mehr darüber wissen oder einfach, dass du auch ein eigenes Thema vorschlägst, wo du dir wünschst, dass ich darüber spreche. Das mache ich natürlich sehr gern, also schreibt mir eine E-Mail, abonniert den Podcast, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Und beim nächsten oder im nächsten Podcast geht es dann um das spannende Thema Verhalten und die Verhaltensgenetik. Ich freue mich wieder riesig auf euch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.